Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen und nicht erschrecken. Trotz der niedrigen Oktave bin ich weiterhin Domschott, allerdings gesegnet mit einer Erkältung, die vorübergehend mir auch meine Stimme genommen hat. Die ist nun aber zurück, um euch von einem ganz tollen Podcast zu erzählen, der damals noch gesund aufgenommen wurde von mir und einem ganz besonderen Gast. 2013 erschien Remember Me, das Debüt von Don't Not, die kennt man heute für Life is Strange und für anderes. Und Remember Me war damals ein super vielversprechender Titel, Actionspiel, Dystopie, innovatives Kampfsystem und so weiter und so fort, geriet aber unter anderem unter die Räder von The Last of Us, was 2013 nur eine Woche später erschien und ganz viel Aufmerksamkeit der Presse auf sich gezogen hatte. Das war eine ganz schöne Katastrophe für das Team von Remember Me. Und für Paul Kautz, der ist auch mein Gast in diesem Podcast, denn Paul hat damals bei Capcom gearbeitet und das Marketing für Remember Me übernommen. Ich habe damals gar nichts von dem Spiel mitbekommen, zumindest nicht wirklich. Und deswegen mir jetzt, 13 Jahre später, gedacht, es ist mal an der Zeit, das Ding nachzuholen und zu gucken, was mir damals entgangen ist und womit sich Paul beruflich bei Capcom herumschlagen musste. Wir haben uns in einem Vorgeplänkel mit diesem Spiel auseinandergesetzt, erst einmal von außen und uns dann zurückgezogen, um das Spiel durchzuspielen. Das ist nun passiert und die Hauptbesprechung dieses Spiels ist soeben erschienen für alle Supporterinnen und Supporter von OK Cool bei Steady. Und zur Feier dieses Anlasses haben wir nun das Vorgeplänkel, das vor einigen Wochen bereits erschien für alle Supporter, nun hier frei in den Feed geschoben für euch da draußen als Versucherle. Wenn euch also diese Einstimmung auf Remember Me gefällt, dann lade ich euch herzlich ein, in der Folgenbeschreibung den Steady-Link zu klicken und dann kommt ihr zur Hauptfolge dieses Gesprächs und auch dem ganzen übrigen Podcast-Programm, was mein Team und ich für euch jede Woche produzieren. Eigentlich sind wir dabei immer gesund. Heute ist bei dieser Anmoderation mal eine kleine Ausnahme passiert. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem gesunden Dom und Paul Kautz und diesem ganz besonderen Spiel. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Staffel, möchte ich fast sagen, zu einem Happening rund um das Format Okay Cool holt nach, indem ich mich den großen und kleinen Klassikern der Spielegeschichte stelle und die Spiele, die mir durch die Finger gerutscht sind. Und heute haben wir es nicht mit einem der ganz großen Klassiker zu tun, würde ich mal behaupten, von einem Kaliber eines, sagen wir mal, Dungeon Siege oder eines Empire Earth. Nein, heute gehen wir ein bisschen zurück in die dritte oder auch vierte Reihe. Wir haben einen Liebhaber-Klassiker vor uns und zwar Remember Me. So, und wir meinen damit nicht, ich möchte es direkt vorweg sagen, falls die Leute sich jetzt ohne Grund freuen sollten, den Film mit Robert Pattinson, Pierce Brosnan und Ruby Jarens aus dem Jahr 2010. Nein, da haben wir lange überlegt, ob wir den zum Thema machen sollen, haben uns aber stattdessen entschieden für das Spiel. Und zwar das dritte Person Action-Adventure aus dem Jahr 2013, Remember Me, das die Geschichte von einer Elite-Agentin erzählt, die in einer dystopischen Zukunft in die Köpfe von Menschen einbricht, um da irgendwas Schlimmes zu tun. Ich glaube, es geht um Erinnerungen, die geraubt werden wollen. Wir werden es heute rausfinden und das Abgefahrene, auch dazu werden wir heute kommen, dass dieses Spiel Remember Me aus dem Jahr 2013 nicht nur ein Liebhaberklassiker ist, sondern auch von Liebhabern entwickelt wurde, nämlich von den Franzosen von Don't Not, die später Life is Strange gemacht haben. Heute steckt eine Menge drin und ich packe noch was dazu. Paul Kautz. Herzlich willkommen.
Ich glaube, derart unzeremoniell wurde ich noch nie angekündigt. Ja. Ach, übrigens, der ist auch da.
Es war, ich fühlte mich jetzt wie so ein Fischmarktverkäufer hier in Hamburg, der so sagt, so, und noch ein Aal, und noch ein Aal, und noch ein Paul Kautz pack ich noch dazu. Toll.
Solange ich halt irgendwo in dieser Fischallegorie vorhanden bin, ist alles gut. Fisch ist mein Freund.
Ich habe, und das habe ich ganz eben noch kurz, bevor es losgegangen ist, nachgesehen. Wir haben uns in dieser Reihe, Okay Cool holt nach, auf jeden Fall schon einmal gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Spiele wir hier überhaupt gemeinsam nachgeholt haben, aber eines auf jeden Fall, und das blieb mir im Kopf, und ich verrate auch gleich, welcher Podcast das war, manchmal, auch heute noch, höre ich in die ersten Minuten dieses Podcasts rein, weil ich das so wundervoll fand. Und zwar, Achtung, du wirst dich sofort erinnern, haben wir nachgeholt Turok 2 Seeds of Evil. Und das war im Juni 2021, Paul.
Wie jung wir damals noch waren.
Ja. Wirklich.
Wahnsinn.
Das war, und ich weiß noch, es gab einen Steakwitz, den haben wir irgendwann zu Beginn gemacht. Es war ganz toll. Also das ist eine kleine Empfehlung, befindet sich natürlich im Supporter-Katalog von Orky Cool. So, und jetzt sind wir hier angekommen. Die Leute werden sich fragen, Paul, Remember Me, was ist denn hier los? Warum denn dieses Spiel? Es ist ein Liebhaberspiel, wir werden es jetzt hier im Vorgeplänkel mal vorstellen. Wir haben es noch nicht gespielt, beziehungsweise die Erinnerung noch nicht aufgefrischt. Wir stehen noch vor der Spielepackung. Aber eine Frage drängt sich auf, wieso ausgerechnet das? Und die Antwort kann ich an Paul verweisen, weil du hast das vorgeschlagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso, weshalb, warum?
Okay, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt sehr viel Zeit, denn ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja schon seit einer ganzen Weile in der Spielebranche. Und ich habe meine Zeit nicht nur auf der schreibenden, / podcastenden Seite verbracht, sondern war auch zwischenzeitlich auf der bösen, dunklen Seite. Da, wo die Marketing-Machenschaften und Fäden und Spinnweben gezogen werden. Anders ausgedrückt, ich habe ein paar Jahre lang bei Capcom gearbeitet. Und wie es der Zufall will, war, also ich habe da Ende 2012 beziehungsweise Anfang 2013 meine Arbeit aufgenommen und die ersten beiden Spiele, die ich in meiner damaligen Funktion als Community und Social Media Manager betreut habe, waren DuckTales Remastered, das schöne Remaster des großen NES-Klassikers DuckTales und Remember Me. Ja, und das waren sehr arbeitsreiche 4-5 Monate, an die ich sehr viele, sehr schöne Erinnerungen habe. Einen Teil davon werde ich jetzt hier zum Besten geben, einen Teil davon dann in unserer späteren Besprechung. Auf jeden Fall war dieses Spiel für mich extrem wichtig, weil das im Prinzip mein Einstieg war in diese andere Seite der Spielebranche, mit der ich vorher noch nie zu tun hatte. Vorher habe ich ja nur geschrieben, war halt nur auf der journalistischen Seite unterwegs und auf einmal war ich derjenige, der zu einem kleinen Anteil an der Entwicklung eines Spiels beteiligt war. Ich meine, die Entwicklung lief ja selbstverständlich bei Don't Not, aber ich habe von meiner Seite aus kleine Beiträge geleistet. Ich habe Feedback zum Spiel gegeben. Ich hatte ja schon sehr frühe Versionen auf dem Tisch, habe das wieder und wieder gespielt, habe dann Feedback gegeben, habe Bug-Reports abgegeben. Ich war auf einer Pressetour mit den Don't Not-Entwicklern, habe die während der entsprechenden Pressetour betreut und habe dann, nachdem das Spiel, also habe dann den Release des Spiels betreut und nachdem das Spiel draußen war, habe ich auch noch einen großen Wettbewerb organisiert und in seiner Komplettheit betreut, auf den ich jetzt allerdings noch nicht zu sprechen kommen möchte, denn das wird unser kleiner Cliffhanger für später. Aber auf jeden Fall, long story short, wie wir coolen Streetwise Kids von heute sagen, hat Remember Me in meinem Herzen einen sehr, sehr speziellen Platz. Ärgerlicherweise habe ich seit 2013 nicht mehr gespielt. Das hat da damals diesen gigantischen Impact gehabt und danach ist es halt im Strom der Zeit untergegangen. Sowohl bei mir persönlich, weil ich halt einfach keine Gelegenheit mehr hatte, das zu spielen oder mir die Gelegenheit gegeben habe, als auch von der Welt an sich. Das ist ja jetzt nicht das Spiel, das die größten Abdrücke in der Spielegeschichte hinterlassen hat. Aber ich habe wieder und wieder daran gedacht, auch weil, auch hier wieder ein kleiner Verweis auf den Cliffhanger für später, der Soundtrack zu den Soundtracks gehört, die ich sehr oft anhöre. Mm. Und ich habe mir wieder und wieder gesagt, du musst das Ding endlich mal wieder spielen, mal wieder die Erinnerung auffrischen. Und dann ist da ein Dom.
Ja, ich bin der Ort zum Erinnerungsauffrischen, das ist ganz toll und da kann ich mich nur anschließen, während du diese aufregenden Dinge erlebt hast, was natürlich ganz fantastisch jetzt für diese Nachholaktion ist, was du da alles an schöne Einblicke liefern kannst, war ich gerade an einem komplett anderen Punkt meines Lebens 2013, als dieses Spiel erschien, übrigens im Juni in Europa, etwas früher glaube ich in Amerika kam es raus, war ich gerade in diesem Zwischenmodus zwischen Studium in Heidelberg und neuem Leben anfangen in Berlin. Denn ich lebte da gerade so einen Monat oder was, bevor wir dann nach Berlin weitergezogen sind, mit meiner damaligen Partnerin in München. Und diese damalige Partnerin, die hat auch bei IDG gearbeitet damals noch, was dann später Webedia übernehmen sollte. Also sie war bei der GameStar und hat sich deswegen beruflich viel mit Spielen auseinandergesetzt. Und das war ein Grund, warum auch Remember Me in unserem Wohnzimmer quasi gelandet ist. Denn, und das ist meine einzige Erinnerung an dieses Spiel, sie hat das komplett gespielt und in meiner Erinnerung auch mit Begeisterung. Und das ist das Einzige, was ich von diesem Spiel weiß, dass ich im Jahr 2013 hier und da mal über ihre Schulter geguckt und auf diesen Monitor geschaut habe. Mehr weiß ich nicht. Und auch deswegen bin ich neugierig, mal herauszufinden, habe ich damals was verpasst oder auch nicht. Übrigens, apropos damals, um ein Gefühl noch für das Jahr 2013 zu bekommen, habe ich einmal geguckt bei den großen Weltereignissen Aufzählung bei Wikipedia, was im Jahr 2013 war. Und da möchte ich zum Beispiel willkürlich eine große Weltereignissache zitieren. Und zwar fand im Jahr 2013 das 23. das 291. Das ist eine ganz andere Zahl. Das 291. Rudolstädter Vogelschießen statt in Rudolstadt. Eine thüringische Siedlung, in der ein Holzvogel rumgezogen wird und dann schießen da Leute drauf. Außerdem, und jetzt ist die Zahl richtig, fand das 23. Rudolstadt-Festival statt. Und jetzt, Paul, wirst du lachen. Also, kannst du kurz lachen?
Ja.
So, du wirst lachen, Paul, aber das ist eine Riesennummer. Das Rudolstadt-Festival, und ich zitiere erneut Wikipedia, findet im thüringischen Rudolstadt jährlich im Juli und bis zum Sonntag oder was statt. Und jetzt pass auf, 2017 und 2018 kamen da jeweils 100.000 Leute hin. Das ist das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival in Deutschland und eines der größten in Europa. Also Leute, die mögen, dass Menschen mit Dreadlocks und alten Instrumenten Musik machen, die kommen nach Rudolstadt. Und das ist abgefahren. Das nur als am Rande.
Was?
Ja, es ist komplett abgefahren.
Mir fehlt die Worte.
Ich habe da so viel drüber gelesen, über das Rudolstadt-Festival. Das ist Wahnsinn, was das für eine Giganto-Veranstaltung mittlerweile ist. Aber das nur am Rande. Das ist die eine Seite der Weltgeschichte. Und die andere ist vielleicht noch die Frage, was war denn damals so im Spielregal? Das finde ich ja auch immer ganz toll, um sich das nochmal vor Augen zu führen. Und 2013 kann ich wohl sagen, so subjektiv dieses Medium auch ist und die Wahrnehmung dieser Spiele, da waren einige ganz große Titel dabei. Also 2013, ich habe extra nochmal auf die Release-Daten geguckt, bevor Remember Me erschien im Juni, war bereits rausgekommen Bioshock Infinite und Dead Space 3. Dead Space 3 war nicht so dolle, aber wir haben uns alle drauf gefreut. Und später im Jahr sollte noch erscheinen Rayman Legends, Stanley Parable und GTA 5. Das war in diesem Jahr. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, ein Grund, warum womöglich Remember Me vergessen wurde von der Geschichte. Außerdem sollte erscheinen, eine Woche später, am 14. Juni, exakt eine Woche später, The Last of Us. The Last of Us. Das heißt, das kann man schon vorwegnehmen, Remember Me hatte im Grunde nur, und du wirst es noch besser wissen, nach Release eine Woche Zeit, Sales einzusammeln und verlor aber schon viel früher wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, weil ganz, ganz viele Seiten, ich habe nochmal in die Berichte von damals reingelesen, sich ergossen haben über dieses neue Spiel The Last of Us und was da wohl auf uns zukommt. Also das war leider unglückliches Timing.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch sehr gut daran, was für ein kopflose Hühnerpanik auf einmal bei Capcom herrschte, als der Release-Termin von The Last of Us verkündet wurde. Weil das hat, man kann es nicht anders sagen, den Release von Remember Me komplett zerfickt. Das war leider eine Totgeburt. Es ist kein Mensch hat Remember Me gekauft. Also so viel können wir ja schon mal vorweg erzählen. Es war ein kommerzieller Flop. The Last of Us hat die komplette Aufmerksamkeit an sich gerissen. Plus kam noch dazu, dass vorher die vermaledeite Aufmerksamkeit auf das Spiel ohnehin schon eher überschaubar war, eben wegen diesem verdammten Film mit Robert Pattinson, der den gleichen Titel hatte. Das heißt, wenn man bei Google irgendwo Remember Me eingegeben hat, hat man kaum mal was über das Spiel gefunden, sondern mehr über den verdammten Film.
Moment mal, wirklich? Also das ist kein Witz?
Kein
oh,
Witz.
Oh wow, das habe ich als Intro vorhin als Gag erzählt, dass dieser Film so heißt, aber das war wirklich ein Problem für
das
die PR?
Das war ein echtes Problem, ja. Und die Entwickler, die haben sich auch nicht erweichen lassen, den Titel irgendwie zu verändern. Der musste Remember Me heißen. Und das war ein PR-Horror-Szenario, weil du konntest kaum etwas machen, weil die Aufmerksamkeit kam immer zu dem Robert Pattinson-Film, weil der war ja damals durch die Twilight-Filme auf dem Höhepunkt seiner Karriere, dass das Spiel ging von Anfang an komplett unter. Das war
Wahnsinn.
Damals fing mein Hausfall an.
Wahnsinn. Ja, apropos Hausfall und kommerzieller Misserfolg, man kann das auch an Zahlen festmachen. Ich habe gefunden, im Jahr 2016, also 3 Jahre nach Release des Spiels, vermeldete man stolz immerhin 1 Million Verkäufe. Aber das ist natürlich nach 3 Jahren, das ist nicht so dolle und vor allem, da das Spiel auch scheinbar recht teuer gewesen war in der Entwicklung und auch noch staatliche Fördergelder des Landes Frankreich dranhingen, kann man an der Stelle mal ganz kurz erzählen. Wir haben schon gesagt, das Entwicklerstudio ist Dontnod. Da werde ich dich gleich mal fragen, was das für Leute so sind, wie die damals so drauf waren. Das würde mich ja sehr interessieren. Dontnod, die kennt man heute vor allem für Life is Strange. Aber Life is Strange kam erst in der ersten Staffel, dieses emotionale Choose-Your-Own-Adventure. Das kam erst 2015 raus und Dontnod feierte ihr Debüt allerdings davor eben mit Remember Me im Jahr 2013. Die Firma gibt's seit 2008, die haben sich dann an diese Entwicklung gesetzt, da gab's auch einige Ideen, wie dieses Spiel aussehen könnte. Es hatte ursprünglich auch mal einen anderen Namen, Adrift habe ich nachgelesen, sollte ein Spiel über die Klimakatastrophe sein, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Waterworld, die Hauptfigur fährt mit Jetskis da über Ozean und alles ist furchtbar. Es gab auch zuerst einen Publishing-Deal mit Sony, der ging eine Weile lang und dann sagte aber Sony, oh, wir finden es doch nicht so cool, wir wollen was anderes machen und Dontnod musste einen neuen Publisher finden und wurden dann bald mit Capcom fündig und die haben dieses Spiel gerade so in den Release reingerettet, eben auch mit der Hilfe der eines Förderprogramms des Landes Frankreichs, die nochmal ganz wesentlich bei der Finanzierung geholfen haben und dann erschien eben dieses Spiel und dann war es fast goodbye für das Studio Dontnod, weil die Verkäufe eben so hinter den Erwartungen zurückblieben und noch schlechter waren. Und dieses Life is Strange, auf das wir heute so voller Liebe, voller Gedanken zurückschauen, waren im Grunde der Rettungsanker für Dontnod. Das hat das Studio gerettet, Paul.
Ganz genau. Ja. Es hat auch ehrlich gesagt niemand nach dem Misserfolg von Remember Me gedacht, dass dieses Studio noch lange geben würde, weil das war jetzt zwar kein gigantisches Studio, es war jetzt nicht direkt EA Canada, aber das war für so einen kleinen französischen quasi Independent Entwickler schon durchaus massiv. Ich glaube, die hatten um die 100 Mitarbeiter. Boah, also das war schon krass. Aber die haben dann natürlich mit Life is Strange einfach mal alles richtig gemacht und auf den ersten Teil lasse ich auch bis heute nichts kommen. Das war ein fantastisches Spiel. Putzigerweise hatten die ein wichtiger Teil der Chefentwickler von Remember Me mit Life is Strange schon nichts mehr zu tun. Das waren andere Leute. Also das war die Leute, mit denen ich da auf der Remember Me Pressetour war, die waren dann während Life is Strange entweder schon auf dem Weg nach draußen oder bereits draußen.
Krass. Ja, vielleicht kannst du an der Stelle mal so ein bisschen uns ein Gefühl geben für diese Menschen, die du da kennengelernt hast, von denen ich jetzt quasi nur eiskalt die Fakten vorgelesen habe. Ne? 2008 gegründet, dann erst Adrift überlegt, Klimakatastrophenspiel, dann wurde es doch Remember Me. Kannst du uns mal erzählen, was das für Leute so sind, wie die so tickten, was die so für einen Eindruck auf dich machten in dieser Zeit?
Ja, klar. Dazu auch wieder kurz, ich als alter Mann muss diese Sachen ja immer machen, eine kurze Vorgeschichte. Mein Erstkontakt mit Remember Me war nicht bei Capcom, sondern im Jahr zuvor auf der Gamescom. Da war ich ja noch bei 4Players unterwegs, wie seit dem Jahr 1813.
Ja.
Und auf der 2012er Gamescom habe ich halt natürlich auch Capcom besucht, bevor es mein Arbeitgeber wurde. Und da wurde mir in einem, nicht auf dem Messegelände an sich, sondern in so einer eher abgelegenen Fabrik, hatte Capcom so ein Präsentationsevent. Und da wurde Remember Me meines Wissens nach zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Und da war der Chefentwickler, oh Gott, wie hieß der? Jean-Maxime Maury. Mhm. Wir haben ihn dann später einfach nur Jean-Max genannt. Mhm. Der war auf der Bühne und hat halt den Vortrag gehört, den ich Vortrag erzählt, den ich später sehr oft hören sollte, wie man sich wohl fühlen würde, wenn man die Möglichkeit hätte, Erinnerungen abzuspeichern und zu verändern. So, das ist ja die große Maxime des Spiels. Das dreht sich ja alles um Erinnerungsmanipulation.
Vielleicht können wir das sogar kurz einschieben, wenn das in Ordnung ist, Paul, ja, weil das ist ja eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben es schon gesagt, das erzählt die Geschichte dieses Spiels von einer Superagentin, die ihre Erinnerung verloren hat und die jetzt wiederbekommen muss. Man kann das noch kurz ausstaffieren mit ein paar mehr Infos. Wir sind in dieser Spielwelt im Jahr unterwegs, 2084 übrigens, kurz nach der großen Katastrophe in Fallout, das weiß ich, weil ich gerade Fallout spiele, da ist ja diese Postapokalypse 2077, aber das ist egal. Remember Me spielt 2084 im Neo-Paris, also es ist nicht Paris, sondern Neo-Paris, so heißt es offiziell, und es ist eine Welt, in der die Mega-Corporations, die Mega-Firmen, über, ich sag mal, Social Media im Grunde, geschafft haben, die Menschen komplett in ihre Abhängigkeit zu treiben. Sie machen die Menschen zu fast schon kopflosen Zombies, die jeweils ihre eigenen Persönlichkeits- und Datenschutzrechte komplett aufgegeben haben, um in so einer Wohlfühlwolke zu schweben und sich von diesen Mega-Corporations vorschreiben zu lassen, im Grunde, was sie wollen und wohin sie gehen sollen. Kommt uns ein bisschen bekannt vor.
Nein, das ist dystopischer Future-Crime.
Alles klar,
das
wird natürlich passieren. Hat nichts mit uns zu tun. Genau. Und lustig finde ich, unsere Hauptfigur namens Nilin ist eine Gedächtnisjägerin, so nenne ich das jetzt einfach mal, so habe ich es jetzt übersetzt, eine Memory Huntress, die jetzt nicht nur auf der Suche nach ihren eigenen Erinnerungen wieder ist, und ich lese hier nur Packungstext vor, ihr habt sie selber noch nicht gespielt, aber die gleichzeitig, und das finde ich lustig, Paul, Teil einer Untergrundresistance ist, die sich gegen die Mega Corporation stellt. So. Und wie heißt die Untergrundresistance, die auf keinen Fall will, dass die Öffentlichkeit sie als Terroristen wahrnimmt? Diese Gruppe heißt Errorist. Nicht Terrorist, sondern Errorist. Finde ich super lustig. Und die Mega Corporations heißen Memorize. Fand ich auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen on the nose alles. Und das ist so die Situation. Wie gesagt, Action-Abenteuerspiel, viel Kämpfen, dazu werden wir noch kommen. Da gibt's ein ganz besonderes Kampfsystem, was man sich überlegt hat. Ein paar Rätselchen lösen in Räumen, ein paar Puzzle. Das ist es. Also ein cineastisch inszeniertes Action-Adventure. So, jetzt haben wir es vor Augen, Paul. Jetzt kannst du weitererzählen von diesem Vortrag und dem, wie hieß er, Jean-Max?
Jean-Max, genau. Wie gesagt, er hatte das Spiel 2012 auf der Gamescom gesehen. Fand das sehr gut, was ich da zu sehen bekommen habe. Hat da auch eine durchaus enthusiastische Preview geschrieben. Aber dann war dann erstmal für ein paar Monate Ruhe. Ja, und wie gesagt, dann war ich selbst bei Capcom. Und ich war 3 oder 4 Wochen bei der Firma. Da wurde mir aufgetragen, mit 2 Entwicklern von Don't Not. Das war, der eine war Jean-Max, an den anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf eine quasi Präsentationstour zu gehen. Und zwar nach Rotterdam. Wir sind dann also gemeinsam in die Niederlande geflogen, weil da war so ein Spiele-Event, quasi eine Art kleinere holländische Gamescom. Und da war dann Jean-Max mit dem anderen auf der Bühne, hat Remember Me einen neuen Build präsentiert, mit einem ganz ähnlichen Vortrag, wie ich ihn zuvor auf der Gamescom gehört hatte. Und ich war dann ein bisschen später dran, ich habe die Konsolenumsetzung des ersten Resident Evil Revelations präsentiert da auf der Bühne den anwesenden Massen. So, das war ganz cool. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und dann später war ich quasi für die Betreuung der dortigen Spielepresse zuständig. Also ich saß mit den Don't Not Entwicklern in einem Café da in der Nähe der Messehalle. Und dann kamen halt so ein paar Spielejournalisten an und haben dann halt ihre Interviews geführt. Ich habe den Leuten halt irgendwie beratend zur Seite gestanden, habe Presseassets verteilt, habe die Kaffeerechnungen bezahlt, so, was man halt so macht. Genau, und das war für mich natürlich ein super spannendes Erlebnis, halt mal auf der anderen Seite dieses Tisches zu sitzen. Nicht derjenige sein, der die Fragen stellt, sondern quasi derjenige, der die Fragen beantwortet oder halt seinen Teil dazu beiträgt. Und sehr cool war dann abends, nachdem das alles vorbei war, da sind wir halt einfach gemeinsam irgendwo in ein Restaurant in Rotterdam gegangen mit einem Capcom-Kollegen, der in den Niederlanden Capcom-Produkte betreut. Und da waren wir dann noch den ganzen Abend unterwegs, haben gegessen, getrunken, super cool gequatscht. Die beiden haben mir viel über die Entwicklung von Remember Me im Allgemeinen und den Aufbau von Don't Nod im Generellen erzählt. Das war für mich halt einfach super interessant. Und wir sind dann auch schon zu dieser Gelegenheit, und da verweise ich jetzt schon wieder auf den verdammten späteren Cliffhanger, in aller Ausführlichkeit auf den Soundtrack des Spiels zu sprechen gekommen, weil der halt einfach für das Spiel so eine große Rolle spielt. Und ja, also das war super interessant für mich und super aufregend, weil das waren nur 2 Tage. Das war halt echt nicht so irre lang. Aber im Prinzip so diese Anführungszeichen Insider zu sein, weißt du, das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Und das sollte sich dann in den nachfolgenden Monaten noch sehr deutlich intensivieren. Und das ist halt, all das summiert sich zu diesem intensiven Erlebnis, das Remember Me für mich einfach darstellt.
Ich muss nochmal nachfragen, dieser Moment, den du vorhin angerissen hast, als klar wurde, wann Last of Us erscheinen wird und ihr dann, du hast es vorhin so genannt, so ein bisschen kopflos rumgerannt seid und euch gefragt habt, was machen wir denn jetzt? Was habt ihr denn dann gemacht? Was kann man denn dann als Reaktion auf sowas eigentlich tun? Gibt's da was? Gab's da
gar
was?
Gar nichts.
Ja, krass.
Nee, das war ja vergleichsweise kurz. Ich glaube, das war 2-3 Monate vorher. Und zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel an sich fertig. Zu diesem Zeitpunkt sind die Aufträge bei Microsoft und Sony, was den Vertrieb der Spiele angeht, schon lange in Sack und Tüten. Du kannst da nichts mehr machen. Mhm. Also die Release-Daten stehen zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr fest. Du kannst nur noch versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, noch so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich auf dieses Spiel zu lenken, zu hoffen, dass die Leute von dem Hintern auf dem Motiv, auf dem Titelmotiv irgendwie eher angesprochen werden als von dem bärtigen Mann bei The Last of Us.
Ja.
Du kannst nichts machen. Ja. So, du kannst nur noch weiter mit dem Kopf durch die Wand.
Das ist ein gutes Stichwort. Wenn du magst, können wir mal ganz kurz auf die Packungsbox schauen. Ich habe ja das Spiel jetzt schon beschrieben. Eine Besonderheit dieses Spiels, durchaus immer noch, darf man nicht vergessen, fürs Jahr 2013. Wir haben eine weibliche Protagonistin, die unterwegs ist, die aber gleichzeitig auf dem Spielecover, ja, jetzt ist halt die Frage, wie man es lesen will. Man kann es jetzt zum Beispiel so lesen und sagen, reduziert wird auf ihren Po, denn das Cover, für das man sich entschieden hat, zeigt sie, eine sportliche junge Frau, in so einem futuristischen Outfit mit der Jeans und so einer weißen Assassin's Creed-artigen Kurzarmjacke, die mit dem Rücken zu uns steht und hinter ihr in Orange gehalten die Skyline eines futuristischen Paris und unter ihr so eine nichtssagende weiße Oberfläche, die auch irgendwie so futuristisch anmutet. Also viel Orange, viel Weiß und eben sie im Bildmittelpunkt. Und sie gesagt, wie gesagt, steht mit dem Rücken zu uns und was halt dann durch diese Position sehr auffällt, ist ihr Po. Jetzt kann man das eben so sagen wie du, dass man dann also hofft als Publisher von damals, okay, die Leute sehen diesen Po und sie möchten sich dieses Spiel kaufen. Man kann aber natürlich auch rangehen und sagen, okay, es ist eine, wie sagt man, eine Hab-Acht-Stellung. Sie ist bereit für ihre Abenteuer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Ich finde es jetzt als Cover, unabhängig vom Po, jetzt nicht besonders interessant. Es ist so ein typisches Cover, wenn ich mich reinversetze ins Jahr 2013, da würde ich so dran vorbeigehen. Das ist so, es gibt mir zu wenig. Weißt du, was ich meine?
Ich hasse dieses Cover so
sehr. Ja. Sehr gut.
Ich fand das von vornherein einfach. Es ist ganz klar, warum dieses Cover gewählt wurde. Ich kann wirklich nicht sagen, ob das auch als Reaktion auf die Ankündigung von The Last of Us gemacht wurde. Weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Cover vergleichsweise spät ins Spiel kam.
Also, aha.
Also halt, dass das Cover an sich wurde. Ich habe zu dem Musikwettbewerb, wie gesagt, Cliffhanger, später, habe ich sehr lang und sehr intensiv mit dem Chefgrafiker des Spiels zusammengearbeitet, der mir für den Musikwettbewerb einen Haufen von seinem Konzeptgrafiken zugeschickt hat und auch diverse mögliche Cover-Motive. Und da waren so fantastische Sachen dabei. Und eines meiner absoluten Lieblingsmotive, das muss ich dir später mal zeigen, aber ich beschreibe es jetzt einfach mal. Das zeigt Nilin, die Heldin des Spiels, in großem Porträt. Einfach nur ihr Gesicht bis ungefähr etwas über der Brust. Und sie hält knapp unter ihrem Hals dieses Logo, das man auf dem auf diesem Cover auch sieht, diesen Kreis mit dem Würfel in der Mitte, hält sie so da. Und das der relevante Part ist dann halt wirklich ihr Gesicht und dieser Kreis.
Ja.
Und das ist ihr Gesicht, das war auch in einem so fantastischen Detail gezeichnet. Das sah so cool aus und hat auch wirklich diese durchdringenden Augen, die dann halt den potenziellen Käufer so durchlöchert haben. Ich fand das fantastisch. Aber wurde nicht genommen.
Ja. Ich habe das auch eben so vorsichtig beschrieben, wir wissen es halt schlichtweg nicht, was der Gedanke dahinter war. Man könnte es aber durchaus eben so lesen und sagen, das ist die Gegenoffensive zu Last of Us, dass man diesen Pro da so prominent platziert. Aber wie gesagt, könnte auch die dynamische Ab-8-Stellung sein. Ne, wir wissen es nicht, deswegen wir formulieren es vorsichtig.
Es ist halt so furchtbar generisch, dieses
Das
Cover.
Ist es auf jeden Fall. Ja, ist es auf jeden Fall.
Es ist diese Darstellung der knackigen jungen Frau, die halt einfach mit dem Rücken zur Kamera steht und ihr Oberkörper ist so ein bisschen drehend nach hinten bewegt. Das gab's schon 10 Millionen Mal bei anderen Gelegenheiten. Und das ist halt, ach, das wird diesem Spiel so überhaupt nicht gerecht. Ach,
ja, das stimmt. Und da können wir wieder einen wunderbaren Bogen nochmal zum Spiel zurückschlagen. Wir haben jetzt schon erzählt, worum es da geht, wie man sich auch diese Welt vorstellen muss. Wie gesagt, so Zukunft, Dystopie, Krams, Action-Adventure. Es gibt eine Besonderheit, die müssen wir mal noch herausheben, weil man tut dem Spiel, glaube ich, Unrecht, wenn man das nicht unterstreicht, wie besonders dieses Kampfsystem war. Man hat sich für dieses Kampfsystem, wie gesagt, da wird auch viel gekloppt und geschlagen, eine besondere Idee mit einem ganz komischen Namen einfallen lassen. Ich sag zuerst den Namen. Dieses Kampfsystem, und das ist der Originalbegriff aus dem Englischen, ne? Heißt Pressen.
Oh.
Also es ist geschrieben wie das deutsche Pressen.
Franzosen,
aber heißt, ja, das ist komisch. Hm. Pressen. Und im Grunde ist es ganz einfach, was dahinter steckt, aber eben auf eine Weise revolutionär in dieser Art von Genre. Und zwar hat man die Möglichkeit, in einem Combo-Lab im Spiel sich eigene Combo-Ketten für unterschiedliche Angriffe zusammenzubasteln und die quasi als Moveset abzuspeichern und dann im Spiel anzuwenden. Und das Interessante daran ist, dass diese Combos bestehen aus, ich glaube, 4 verschiedenen Arten von Angriffen. Angriffe, die die Gesundheit wiederherstellen, die die Ausdauer herstellen, die die Combo-Power in die Höhe treiben, ne? You get the idea. Und die kann man sich zusammenbasteln im Laufe des Spiels immer erweitern und sowas und dann im Spiel mitnehmen und anwenden. Und das ist ja eigentlich eine super coole und auch schöne kreative Idee. Also ich finde die Idee total toll.
Ich liebe das Combo-Lab. Und du sagst, man kann es machen. Das stimmt nicht. Man muss es machen.
Richtig, ja.
Denn je weiter man im Spiel kommt, desto anspruchsvoller werden die Gegner. Und vor allen Dingen, die werden halt auch immer abwechslungsreicher. Um jetzt schon mal so ein bisschen vorzugreifen auf das eigentliche Spielerlebnis. Später hast du es zum Beispiel mit Gegnern zu tun, die deren Angriffe du nicht blocken kannst oder wo du, wenn du sie triffst, selbst auf jeden Fall Schaden nimmst. Das heißt, du musst dir selbst eine Combo basteln, wo die Angriffe, die du austeilst, dir gleichzeitig Heilung geben und solche Sachen. Und da habe ich, ach Gott, das ist auch so eine Sache, über die habe ich mich dann später so wahnsinnig geärgert, über einige der Testberichte, die über dieses Spiel rauskamen, wo dann halt irgendwelche Leute irgendwelche Gameplay-Videos veröffentlicht haben, wo dann pausenlos einfach nur auf eine Taste gedrückt wurde. X, 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 X. Und gleichzeitig haben sich diese Leute darüber aufgeregt, ja scheiße, ich krieg von den blöden Gegnern die ganze Zeit aufs Maul, was ist denn das für ein blödes Spiel? Bäh, weg, remember me? Nein, wir erinnern uns nicht daran. Und du sitzt dann davor und denkst dir, du Assi, genau dafür ist das Combo Lab da. Ah! Oh, das war schlimm. Aber auf jeden Fall, das ist neben der Erinnerungsmanipulation, die am Anfang extrem präsent in der Kommunikation war, im Spiel dann aber erstaunlich wenig präsent ist, wie ich jetzt auch schon mal spoilern möchte, war das große, große Feature, das Remember Me so vom klassischen Action-Adventure abgehoben hat. Denn, also, und das kam mir halt so entgegen, weil ich liebe ja Beat'em-ups und Brawler und Fighting-Games und Remember Me, das wirkt auf den ersten Blick, als wäre es so eine Art futuristisches Tomb Raider, aber das ist es überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Wenn überhaupt, dann geht das in die Richtung eines anderen sehr unbekannten Spiels namens Oni, entwickelt von Bungie Anfang der 2000er. Das sind so eine Anime-Zukunft spielte und man übernahm da die Rolle einer jungen Polizistin, Konoko. Und das war so eine Mischung aus Third-Person-Ballerspiel und Third-Person-Brawling-Game. Du hattest einen Haufen Kampfmanöver. Punches, Kicks, Würfe. Ganz, ganz cooles Ding. Kennt kein Mensch mehr. Aber Remember Me geht ganz deutlich in diese Richtung.
Ja.
Und die Freiheit des Combo-Labs, dass du dir die Kombos, die aktuell zur Spielsituation passen, jederzeit selbst zusammenstellen kannst, beziehungsweise musst, fand ich großartig. Aber das ist halt auch so ein Feature. Schwierig, den Leuten zu erklären.
So, und jetzt, Paul, wird's hochinteressant. Wir haben also ein Spiel mit einer ungewöhnlichen Geschichte, hier Social Media Corporations und so weiter. Wir haben eine weibliche Protagonistin, wir haben vor allem ein Kampfsystem, das ja wirklich, wie wir gerade beschrieben haben, innovativ ist. Es ist das Debütspiel eines französischen Studios. So, und jetzt ist ja interessant, sie mal die Frage zu stellen, an was erinnert sich von all dem eine Person, die damals zum Release dieses Spiel gespielt hat? Blieb zum Beispiel dieses besondere Kampfsystem hängen? So. Und jetzt magischer Moment für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht kommen gesehen haben. Und zwar, wir haben so eine Stimme hier und zwar als O-Ton. Denn ich habe vorhin von ihr erzählt, meine damalige Partnerin hat das Spiel ja gespielt zum Release von vorne bis hinten. Und ich habe mich gefragt, kann die sich an irgendwas noch von damals erinnern? Ist irgendwas hängen geblieben? Zum Beispiel dieses Kampfsystem. So, und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hallo, wie ist es? Hast du Lust, dich zu erinnern für uns an dieses Spiel? Was ist hängen geblieben? Und sie hat gesagt, ja, hier ist meine Sprachnachricht und die können wir uns jetzt mal anhören.
Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr an das Spiel erinnern. Das Einzige, an das ich mich noch erinnere, ist der Soundtrack. Weil ich habe eine Instrumental-Playlist und da ist ziemlich viel Zeug drin und gar nicht so viel Videospielzeug, aber da ist ein Song von dem Soundtrack drin und der kommt dann immer mal wieder dran und dann denke ich immer wieder an dieses Spiel zurück. Aber ich kann mich tatsächlich an das Spiel selber irgendwie überhaupt nicht mehr erinnern. Also da ist nicht viel hängen geblieben, weder Story noch Gameplay noch irgendwas. Aber der Soundtrack.
So, ist das nicht krass, Paul? Von all den Dingen, die wir erzählt haben, kehren wir wieder zurück zum Soundtrack, der als die große Sache hängen geblieben ist. Und das fand ich erstaunlich. Und jetzt können wir es übrigens auch mal verraten. Der Soundtrack wurde gemacht von einem Herren namens Olivier Derivier. Und jetzt pass auf, du weißt es natürlich, aber die Leute da draußen vielleicht nicht. Der hat vorher Soundtracks gemacht für zum Beispiel Obscure, manche vielleicht werden es kennen, oder Alone in the Dark von 2008. Und später, liebe Freundinnen und Freunde, wurde er, und er ist bis heute tätig, ich würde es jetzt einfach mal so umschreiben, zu einem der wichtigsten und besten Komponisten für so Double-A-Produktionen. Also, das erste, was ich jetzt nenne, ist ausgerechnet keine Double-A-Produktion, aber danach, Assassin's Creed Black Flag hat der einen Soundtrack mitgemacht. Und jetzt kommen die Double-A-Spiele. Vampyr mit Ü, mit Y, Dying Light, Plague Tale und noch einige andere, Greedfall und sowas, der ist super umtriebig. Und jetzt, Paul, es wird noch magischer, können wir in ein Stück reinhören aus dem Soundtrack von Olivier Derivier. Und nicht nur irgendein Stück, Paul, sondern das Stück, an das sich meine damalige Partnerin bis heute erinnert. Sie hat mir den Titel verraten und dann können wir mal ganz kurz reinhorchen. Und ab geht's.
Ah, natürlich. Nillions Theme. Du fadest gerade zum geilsten Teil aus.
Lass
es 15 Sekunden länger laufen.
Und das ist jetzt, es finde ich magisch. Also erstmal, ja. Paul, bevor wir über diesen Soundtrack-Ausschnitt auch nochmal kurz sprechen, weil ich da einen interessanten Gedanken zu für mich selbst gefunden hatte. Was hältst du denn von der Erinnerung meiner damaligen Partnerin an das Spiel, dass sie sich an nichts mehr außer den Soundtrack erinnern kann?
Also ich meine, Christine, schäm dich. Nein, ich kann es verstehen, denn wie gesagt, mir geht's ja per se ganz genauso. Das Spiel war damals extrem präsent und danach verschwand es einfach. Insofern kann ich gut verstehen, dass man daran keine Erinnerung mehr hat. Dass sie den Soundtrack noch so präsent hat, wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn also ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber ich finde, der Soundtrack von Remember Me ist, also für mich, einer der absolut besten Spiele-Soundtracks der letzten 20 Jahre.
Boah!
Ohne Scheiß. Ich liebe den Soundtrack. Und dass du vorhin bei der Aufzählung von der Arbeit von Olivier Derivier sein meiner Meinung nach wichtigstes Spiel vergessen hast, nämlich Streets of Rage 4, was ein spektakulär guter Soundtrack ist. Herr Dom, ne? Ja, ja. Batschen Sie sich bitte selbst.
War nur ein Ausschnitt natürlich, das
Portfolio. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Nein, aber ohne jegliche Übertreibung. Der komplette Soundtrack von Remember Me ist einfach fantastisch. Und das, was die Leute daraus jetzt gerade gehört haben, Lillians Thema, es ist einfach, ich habe das schon tausendmal gehört. Und es ist immer noch ein verdammtes Gänsehausstück. Ich liebe das.
Ich finde es wirklich lustig. Ich habe ja gar keine Ahnung von dem Soundtrack, war halt so mit das Erste, was ich da gehört habe. Und das, was ich so interessant an dem Soundtrack jetzt schon wieder finde, ist, wie viel da an Dingen drin steckt, die aus so ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Da ist so klassische Komposition dabei, wo ich sofort tatsächlich an Assassin's Creed denken musste, so Geigenspiel und so ein Kram. Und dann kamen aber auch Versatzstücke rein und Leute, die Serie gesehen haben, wissen, was ich meine, so Doctor Who-artig, weißt du, so diese so dieses, was da so reinkommt, das passt so irgendwie gar nicht, aber irgendwie doch. Und dann gibt es noch im Stück, und die Leute haben vielleicht gedacht, das ist ein Fehler auf der Tonspur, aber so ein kurzes, so ein Rattern, so ein, als würde da was hängen bleiben, aber das ist so futuristisch, so, ne? Das ist so, oh, nein, da passiert hier gerade irgendwas.
Das ist nicht nur futuristisch, sondern volle Absicht. Ich habe mit Olivier Derivier auch lang gesprochen. Wie gesagt, wir kommen gleich zum Cliffhanger. Und das Spiel dreht sich ja um die Manipulation von Erinnerungen, um Verzerrung von Erinnerungen. Und genau diese Verzerrung sollte auch im Soundtrack zu hören sein. Und man sieht sie auch schon im Logo des Spiels. Wenn du dir die Packung nochmal vor Augen führst, dann siehst du, dass der Schriftzug Remember Me nicht sauber geschrieben ist, sondern der ist von Störungen durchzogen. Und diese Art von Störung ist mit voller Absicht auch im Soundtrack enthalten. Das zieht sich durch alle Kompositionen, so immer diese kurzen elektronischen Ärgernisse, und die machen für mich den Soundtrack super interessant, weil es halt eben nicht so ein klassischer, orchestraler, typischer Spiele-Soundtrack ist, sondern der Olivier Derivier ist extrem stark von Kraftwerk beeinflusst, hatte mir gegenüber verraten. Und halt wirklich diese elektronische Komponente zusammen mit der orchestralen Darstellung zu kombinieren und dann halt noch so einen kleinen Störeffekt, Verzehreffekt drüber laufen zu lassen, gibt's in dieser Form meines Wissens nach bis heute nicht nochmal. Und das macht diesen Soundtrack unter anderem so speziell und wunderbar.
Ich bin neugierig drauf. Wir können vielleicht jetzt so zum langsamen Rausgehen aus dieser Folge noch einen Blick auf die Pressestimmen von damals werfen. Die Leute werden sich ja fragen, wie ist es denn so angekommen? Du hast ja auch schon vorhin mal angerissen. Man kann es, finde ich, zusammenfassen als tendenziell eher durchwachsen hier und da noch mit so einigen Liebhabern, die sagen, da gibt's Sachen drin, die richtig, richtig toll geworden sind. Ich möchte einen dieser Liebhaber, wenn ich so nennen darf, mal kurz zitieren, und zwar Daniel Maciejewski aus der GameStar, der damals im Test eine 81 verteilt hat für alle, die verliebt sind in Zahlen. Und zwar, ich zitiere aus dem Fazitkasten, um nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, Folgendes. Zugegeben, ich hatte Remember Me nicht auf dem Schirm. Paul, das ist an dich gewesen. Umso überraschter war ich, wie gut den Entwicklern die Mischung aus Kämpfen, Klettern und spannender Geschichte gelungen ist. Alles verpackt in ein so ungewöhnlich wie stimmiges Science-Fiction-Szenario. Ebenfalls hat es mir das innovative Kampfsystem angetan, das ich komplett auf meinen Spielstil hin gestalten kann und das einfach cool aussieht. Ein wenig anspruchsvoller hätte das Ganze aber ruhig sein dürfen. Stichwort Hilfsanzeigen. Fans von Prince of Persia oder den Batman-Spielen sollten sich Remember Me aber unbedingt ansehen. Zitat Ende.
Ja, also ich glaube, wir sollten uns den größten Teil der Pressestimmen für die eigentliche Folge aufheben. Ja. Aber ich zum Beispiel eine Sache, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist der Test bei 4Players von meinem geschätzten Kollegen und ehemaligen Chefredakteur Jörg Leubel, heute zu finden auf spielvertiefung.de. Hallo Jörg. Der damals Remember Me getestet hat, und das war ein Test, über den habe ich mich sehr geärgert. Denn Jörg hat das Spiel so eingeordnet, dass es im Prinzip ein Assassin's Creed sein wollen würde, aber nicht ist, weil es ja keine offene Welt ist, sondern es ist ein lineares Spiel. Auch wenn es so den Anschein erweckt, als wäre es offen. Und hat dafür dieses Spiel ziemlich abgestraft. Und um kurz zu zitieren. Remember Me ist ein Spiel voller Brüche. Es gibt unheimlich stimmungsvolle Szenen, aber auch verdammt schwache Momente und langweilige Phasen. Da ist auf der einen Seite ein außergewöhnliches Art-Design, das wie ein futuristisches Stillleben mit leuchtenden Farben und vielen Kleinigkeiten hinsichtlich Figuren sowie Interieur in eine düstere Überwachungswelt lockt. Sieht cool aus. Allerdings ist diese eine sterile und die Entwickler zwingen mich nicht nur in ein enges Level-Korsett, sondern führen mich auch an kurze Geh-jetzt-dahin-Leine hindurch. Ich würde so gerne, aber man darf einfach nichts frei erkunden. Und, naja. Ja, das ist halt kein Open-World-Spiel. Ne? Das, ja. Naja, sei es drum. Die Arena-Kämpfe sind trotz taktischem Kombosystem zu eintönig, dem kurzweiligen Klettern mit Navi-System fehlt die Spannung und vor allem das im Ansatz kreativste Element, die Gedächtnismanipulation, wird viel zu selten genutzt.
Ja. Ich würde sagen, wir werden es herausfinden, Paul, ob denn das richtig ist. Hilf mir nochmal, du hast es auch seit damals nicht mehr gespielt, ne?
Richtig.
Seit 2003. Ja, Wahnsinn, das ist jetzt dann auch 13 Jahre her, mein Freund. Wahnsinn. Wir werden es uns angucken. Ich gehe, wie gesagt, komplett blank hin und Paul geht mit den fernen Erinnerungen ans Jahr 2013 hin. Vielleicht noch ein Wort. Wie kann man es denn heute noch spielen? Erfreulicherweise ziemlich einfach. Ich habe es mir auf Steam geschnappt. Da kostet es erstaunlicherweise 30 Euro. Und bei mir war es gerade rabattiert. Ich habe es für 6 Euro geschnappt. Aber auf Steam ist das ganz normal noch verfügbar. Wo hast du es dir geholt, Paul?
Steam ist die einzige Möglichkeit, das heute noch zu spielen. Das gab es zwar auch auf der PlayStation 3 und der Xbox 360, Xbox 360 ist das nicht im Rückwärtskompatibilitätsprogramm. Und auf der PlayStation 3, ich glaube nicht, dass die PS3-Fassung heute noch auf aktuellen PlayStations läuft. Insofern ist die Steam-Version, die ist ja ohnehin die technisch fortgeschrittenste, die beste Möglichkeit, das heute nochmal nachzuholen. Aber echt, das wird immer noch quasi zum Vollpreis
normalerweise. Ja. Das ist, aber ich auch kurz erstaunt. Und übrigens noch apropos Preis, wenn es da draußen Leute gibt, die sagen, hey, ich würde das gerne für die PlayStation, aber für die PlayStation 3 zum Beispiel noch spielen, man kann es sich kaufen und aus irgendeinem Grund wird auf meinem Amazon-Konto gerade nur die türkische Währung Lira angezeigt. Ich habe es aber schnell umgerechnet, mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, aber ist in Ordnung. Und zwar, Remember Me auf Amazon Türkei kostet aktuell 738 türkische Lira. Ich habe es umgerechnet, das sind 14,11 Euro. Also für einen Schnappball kann man sie aus der Türkei importieren. Kleiner Hinweis an dieser Stelle.
Ich meine, wenn man noch eine Xbox 360 zu Hause hat, hab ich ja auch, dann kriegt man die Xbox 360-Fassung auch, ehrlich gesagt, überall hinterhergeschmissen. Das ist ja kein teures Spiel. Also man kann es auch da immer noch spielen. Entschuldigung. Aber die PC-Fassung auf Steam erhältlich und das ist in praktisch jedem Sale irgendwie verfügbar. Das ist schon die beste Möglichkeit, das nachzuholen.
Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin neugierig auf diese kleine Reise in die Vergangenheit. Wir werden es ausprobieren, Paul. Und damit würde ich sagen, haben wir es oder machen wir den Sack zu? Wir freuen uns drauf.
Genau. Was? Bitte? Lassen die Leute mit dem Cliffhanger schön bis zur.
Ey, wenn du noch einmal den Cliffhanger nennst, Paul, dann zwinge ich dich, das jetzt schon zu verraten. Okay, das war das letzte Mal. Wir gehen jetzt raus. Wir freuen uns auf diesen Cliffhanger. Wir lassen uns extra viel Zeit, damit der Spannungskurve also wirklich unerträglich weit gespannt wird, bis es aufgelöst wird. Und Paul, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn das keine geile Geschichte wird, dann müssen wir mal miteinander reden. Bin ich sehr gespannt drauf.
Es wird eine geile Geschichte, glaub mir.
Ich winke euch allen zu, dir auch, Paul. Wir geben uns die Hand. Wir hören uns ganz bald wieder hier, sobald wir Remember Me durchgespielt haben.
Tschüss. Bis dann.